Im heutigen Dossier, liebe Schlagerfreunde, der Ernst Wolf. Er gehört nicht zu meinen Primärquellen. Nach den Epstein-Veröffentlichungen tut es sich hier aber gut, ihn zu spielen. Von Chrissy Rieger, Finanzreh, wird er befragt, darf da auch gerne warnen, dass der Münzen verkauft, eine Interessenlage hat.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Und man muss natürlich sagen, wenn man die Epstein-Akten ernst nimmt, nicht ernst im Sinne von Ernst Wolf, bewahrheitet sich am Ende alles bis aufs Reptil, was an der Haustür klingelt und sagt: Hallo, Herr Fischer, hier ist Ihr Paket von Amazon.
Und nun, das Dossier.
Und Stoff für Humor bietet die Sache reichlich. So vergaß sich auch Julian Reichelt von News.
Latnik war auf der Insel des Grauens eines vorbestraften Kinderschänders. Ja. Und sein Verteidigungsargument ist nun, ja, aber ich fahre mit meinen Kindern da.
Genau.
Vater des Jahres. Ja. Also, dass man das dann auch noch als Verteidigung vorträgt. Ja, es konnte aber nichts passieren, weil ich hatte meine Kinder beim Kinderschänder dabei.
Na, immerhin war er nicht als Daniel Günther bei Epstein.
Also, was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Mit der ersten Frage kullern sich die Augen von Chrissy Rieger aber um die Gasmangellage. Und ums Gas kümmert sich in der Hauptstadt Franziska Giffey persönlich.
Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein.
Und ich möchte mit dem Thema Gaskrise beginnen, weil das jetzt gerade auch sehr viele Menschen umtreibt. Und was sagst du zu der Gaskrise in Deutschland? Wie ist das entstanden und muss man sich jetzt wirklich Sorgen machen?
Na, erstmal, wie ist es entstanden? Also Deutschland hat ja anlässlich des Ukraine-Krieges damals beschlossen, also im Jahr 2022, kein russisches Gas mehr zu importieren. Die EU selber hat beschlossen, ab 2027, ich glaube ab November 2027, also erst nächstes Jahr, kein russisches Gas mehr zu importieren. Also Deutschland war da so mehr oder weniger der Musterschüler der Kräfte im Hintergrund, der da vorgeprescht ist und gleich gesagt hat, also kein russisches Gas mehr. Interessant ist, dass Russland vorher 50-55% des deutschen Gases geliefert hat. Das heißt, Deutschland musste sich ganz schnell nach anderem Gas umgucken. Und jetzt muss man mal sich ansehen, wer denn diese anderen Versorger jetzt sind. Das eine für Gas, was gasförmig geliefert wird, also Pipeline-Gas. Da ist der Versorger hauptsächlich Norwegen. Der norwegische Staatsfonds steht dahinter. Interessant, der norwegische Staatsfonds ist eng verbunden mit sehr vielen Firmen, die an denen BlackRock große Anteile hat. Der norwegische Staatsfonds ist auch in BlackRock investiert. Und das andere Gas, das ist LNG, das ist Flüssiggas, das also in flüssiger Form geliefert wird. Und interessanterweise kommt das zu unvorstellbaren 96% aus den USA. Und ganz schwer investiert in LNG in den USA ist mal wieder BlackRock. Also Deutschland hat da eine große Verbeugung vor BlackRock getan und deswegen also praktisch die Gasversorgung in Deutschland gefährdet. Dazu kommt natürlich dann auch noch, dass die ganzen Leute, die an den Klimawandel glauben, davon ausgehen, dass es solche Winter wie den jetzt zurzeit überhaupt nicht mehr gibt. Also ich erinnere nur an Mojib Latif, der Chef des Max-Planck-Institutes, der vor 10 oder 15 Jahren schon gesagt hat, also Schnee zu Weihnachten werden wir in Deutschland nie wieder sehen. Also wenn man davon ausgeht, dass alles immer wärmer wird, dann besorgt man natürlich zu wenig Gas. Also das ist ein Grund. Und der nächste Grund ist natürlich, dass im Moment alles, aber auch alles genommen wird, um die Leute zu verunsichern. Und da kann man die Leute natürlich auch ganz schön verunsichern, indem man ihnen sagt, also es kann sein, dass bei euch demnächst die Heizung ausfällt, weil das Gas nicht mehr ausreicht. Also da sind mehrere Faktoren im Hintergrund, aber der wichtigste ist eben tatsächlich diese Abkoppelung vom russischen Gas.
Mit der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befasste sich auch das Schlagerensemble Rammstein. Lernen mit Schlager Benzin. Nun aber.
Es ist ganz einfach so, dass BlackRock übernommen hat. Also Deutschland ist in meinen Augen sowieso seit dem Zweiten Weltkrieg nichts anderes als eine Kolonie der USA. Hat angefangen mit dem Marshallplan damals. Die USA beherrschen die deutsche Politik seit mehr als 70 Jahren. Und in den USA hat BlackRock immer mehr an Macht gewonnen. Und BlackRock hat vor ein paar Jahren, also um 2016, 2017 angefangen, in chinesische Autos zu investieren, deswegen die deutsche Autoindustrie verlassen. Die setzen ganz stark auf China. Was ganz interessant ist, weil ja immer dieser Gegensatz Amerika-China aufgebaut wird, aber BlackRock ist ja seit 2021 das erste Unternehmen, Finanzunternehmen, was in China frei agieren darf. Und das tun sie auch. Und natürlich, da muss man sehen, also China ist einer der großen Konkurrenten der USA auf dem Weltmarkt. Mit denen arbeiten sie aber im Hintergrund sehr gut zusammen. Und da ist der nächste große Konkurrent, das ist die EU. Und an der EU steht an der Spitze Deutschland als wirtschaftlich stärkste Macht und die muss man dann in die Knie zwingen. Aber viel muss man da gar nicht machen. Man geht einfach hier raus, man investiert woanders, man besorgt hier die richtigen Politiker. Also erstmal haben wir den Wirtschaftsminister Herrn Habeck gehabt, dann haben wir den Finanzminister Herrn Kukies gehabt. Beide, also entweder direkt von BlackRock beraten oder aus dem Dunstkreis von BlackRock. Und im Moment haben wir einen Bundeskanzler, der 4 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock gewesen ist. Also das ist nichts anderes, als dass die Politik in Deutschland ganz einfach von BlackRock bestimmt wird. Und es geht nicht um die Interessen der deutschen Bürger, sondern um die Interessen des Unternehmens von Larry Fink.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Nun aber mal das Thema Olympia.
Ich verfolge diese Olympischen Spiele schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr, weil da ja eigentlich eine ganz schreckliche Agenda verfolgt wird. Also der Mensch hat ja bestimmte biologische Grenzen und diese biologischen Grenzen, die sind unantastbar, außer man fängt an mit heimlichem Doping und so weiter. Und ich denke sowieso, die Olympischen Spiele sind bald Geschichte, weil es gibt ja demnächst andere Spiele und zwar diese Enhanced Games. Die werden stattfinden, das heißt optimierte Spiele. Die werden stattfinden im Mai diesen Jahres in Las Vegas. Und im Gegensatz zu den Olympischen Spielen, wo ja offiziell noch ein Dopingverbot gilt, wird bei diesen Enhanced Games kein Dopingverbot geben. Im Gegenteil, die Athleten werden sogar ermuntert, Doping zu machen, um ihre Leistung zu steigern. Und ich denke, das wird so viel Aufmerksamkeit kriegen, dass die Olympischen Spiele dann irgendwann Geschichte sein werden.
Interessant, noch nie gehört, aber hören wir weiter.
Weil die werden dann unvorstellbare Weltrekorde aufstellen. Also es gab letztes Jahr schon mal so einen Test, da ist ein griechischer Schwimmer, also unglaublich viel schneller geschwommen, war offiziell gedopt, aber das hat damals große Aufmerksamkeit erregt.
Speichern wir ab, im Hinterkopf.
Das hat mit Sport alles überhaupt nichts mehr zu tun.
Offen gesagt meine Meinung, nun aber zu Epstein.
Für mich ist Epstein einfach eine Marionette, also ein Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann von den Leuten im Hintergrund also gefördert wurde und seine Agenda und deren Agenda dann mehr oder weniger hat durchsetzen dürfen und ist selber natürlich dafür belohnt worden, hat natürlich ein absolutes Luxusleben geführt. Aber man muss wissen, es geht nicht um eine Person namens Epstein, sondern es geht um ein riesiges Netzwerk. Und dieses Netzwerk hat auch vor Epstein bestanden, nur das ist damals nicht bekannt geworden. Das ist jetzt im Moment ist es also werden Teile davon bekannt, aber diese Teile werden auch ganz gezielt veröffentlicht. Also wir wissen ja, dass Donald Trump seinen Wahlkampf damit geführt hat, dass er gesagt hat, die Epstein-Files müssen alle veröffentlicht werden. Nichts davon ist passiert. Im Gegenteil, es wird immer so scheibchenweise hier was losgelassen, da was losgelassen. Aber das hat auch damit zu tun, dass auch Donald Trump nichts anderes als eine Marionette ist. Also all diese Leute, wer immer heute oder auch in den vergangenen Jahrzehnten in der Politik nach oben gekommen ist, der ist sofort von diesem Netzwerk ins Visier genommen worden. Die haben alle möglichen Daten über diese Person gesammelt. In Deutschland haben wir das damals erlebt, zum Beispiel bei dem Rücktritt von Willy Brandt. Willy Brandt ist wegen lauter Frauengeschichten damals plötzlich zurückgetreten, nachdem ein Mann namens Guillaume, ein angeblicher DDR-Spion, da ausgepackt hat. Damals gab es auch das Hotel Neptun in Warnemünde, wo westliche Politiker immer mit irgendwelchen leichten Mädchen aus dem Osten da gefilmt worden waren. Nach der Maueröffnung sind plötzlich ganz viele Politiker nicht mehr aufgetaucht in der Öffentlichkeit, sind plötzlich von der Bildoberfläche verschwunden. Also dieses Netzwerk im Hintergrund arbeitet immer, damit es sich die Leute gefügig macht. Und Donald Trump ist genauso eine gefügige Marionette wie Herr Epstein. Und ich sehe Herrn Epstein zum Beispiel in der gleichen Liga wie Klaus Schwab. Also das hieß immer das WEF, das World Economic Forum, das ist Klaus Schwab. Absoluter Unsinn. Das World Economic Forum, dahinter stehen Leute wie Henry Kissinger, also die ganze amerikanische Elite, die amerikanischen Korporationen, die großen. Und das ist interessant, die großen Banken aus Amerika heute, die großen Vermögensverwalter. Auch Herr Schwab war nichts anderes als eine Marionette und die ist ja jetzt eben fallen gelassen worden. Und man sieht da, dass da also die wirklichen Mächte im Hintergrund im Moment also überhaupt gar keine Hemmung mehr haben, ihre eigenen Gesichter zu zeigen. Also Larry Fink, also meiner Meinung nach der mächtigste Mann im Finanzsystem weltweit, hat jetzt das World Economic Forum übernommen. Und diese Kräfte im Hintergrund, die arbeiten jetzt gegeneinander. Da werden also zum Beispiel einige Leute dann plötzlich ganz stark diskreditiert, so wie Bill Clinton jetzt im Moment oder auch seine Frau. Nur um die Öffentlichkeit auf diese Leute plötzlich dann loszulassen. Im nächsten Zug werden dann irgendwelche Republikaner wieder unter Druck gesetzt. Donald Trump selber wird auch unter Druck gesetzt. Also der muss natürlich auch befürchten, dass noch mehr über ihn veröffentlicht wird. Also die stehen alle unter unglaublichem Druck und tun genau das, was die Leute im Hintergrund von ihnen verlangen. Und diese im Hintergrund, diese ganze Machtstrukturen, die hat es schon vor 100, 200, 300 Jahren gegeben. Das hat angefangen Ende des Mittelalters. Da haben sich Bünde gebildet. Dann später sind jetzt in diesem Jahrhundert noch die Thinktanks dazugekommen. Und natürlich auch die Geheimdienste. Und da muss man genau hingucken. Die Geheimdienste haben heute mehr Macht, als sie jemals in der Geschichte gehabt haben. Wir leben im Informationszeitalter, die leben von Informationen. Die haben heute unendlich viel mehr Informationen und können damit spielen. Und genau das wird jetzt gemacht in der Epstein-Geschichte. Da werden Informationen scheibchenweise rausgegeben, um die Leute zu verunsichern, um die Leute da in Angst und Panik zu versetzen, damit sie genau das tun, was die Leute im Hintergrund von ihnen verlangen.
Und dann wird ja die ganze Zeit immer wieder herumspekuliert, so zum Beispiel Epstein war ein russischer Spion und dann sagt Russland, nein, wir haben es immer schon gesagt und wir haben ja eher die Kinder gerettet. Weißt du, was ich meine? Das wird dann so hin und her, dass es da doch dann am Ende jetzt doch was Gutes wäre, aber das war alles so Vergangenheit, jetzt ist ja alles weg, weil er ist ja weg und dabei stimmt das ja überhaupt nicht.
Schlimme ist auch, dass die Leute immer Position beziehen, also zugunsten der einen Seite oder zugunsten der anderen Seite, dass sie nicht in der Lage sind zu sehen, dass beide Seiten in ein inszeniert das Spiel spielen.
Ja. Und würdest du sagen, Trump hat sich irgendwie daneben benommen, weil er hat es zwar im Wahlkampf versprochen, dass er sie freigibt. Dann hat er so eine kurze Version freigegeben, wo gefühlt nichts drin stand. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt machen wir andere Dinge, weil das ist jetzt unwichtig. Und plötzlich sind sie alle freigegeben worden. Also erstens ist dann natürlich die Frage, hat Trump oder grundsätzlich die USA überhaupt die Macht über diese Akten gehabt? Oder wurden sie freigegeben, hat er sich falsch verhalten, so nach dem Motto, hey, wir können noch mehr freigeben?
Na, ich denke, Trump merkt auch im Moment, dass er unter ganz starkem Druck steht. Also ich meine, der hat ja das Golden Age versprochen, nichts davon ist eingetreten. Er behauptet ja auch immer, wenn jetzt der neue Mann bei der Federal Reserve unternimmt, dann wird Amerika plötzlich dann tatsächlich prosperieren. Das wird natürlich nicht passieren. Wir sehen ja im Moment, dass im Finanzsystem unglaubliche Schwierigkeiten sind. Also das Bankensystem, das kracht an allen Ecken und Enden. Wir haben jetzt diese riesigen Verwerfungen auf dem Edelmetallmarkt gesehen. Was ganz interessant ist, was gar nicht berichtet wurde darüber, ist, dass da im Repo-Markt über 100 Milliarden in große Banken gepumpt wurde, um die zu retten. Also da sieht es ganz, ganz düster aus. Und in dieser Zeit muss sich Trump natürlich verkaufen als jemand, der an seiner Erfolgsstory festhält. Und das macht ihn natürlich zu einer absolut absurden Figur. Weil während alles nach unten geht, muss er immer den Leuten versprechen, also das goldene Zeitalter kommt, wir sind auf dem Weg. Er sagt ja immer, we are the hottest country in the world, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Also der Mann zerreibt sich auch. Und ich denke, dass seine Zeit auch langsam abläuft, weil ganz interessant war vorletzte Woche ein Treffen, da ging es um dieses Project Vault. Und zwar die Sicherung von seltenen Erden und anderen Rohstoffen für die USA. Da haben sich J.D. Vance und Marco Rubio mit den Vertretern von 50 Ländern getroffen. Da war Donald Trump gar nicht mehr dabei. Das fand ich ganz interessant, weil Donald Trump da offensichtlich gar keine Rolle mehr spielt. Also ich denke, dass J.D. Vance und Marco Rubio da mehr oder weniger das Weiße Haus jetzt übernehmen. Und damit ist das Silicon Valley jetzt direkt im Weißen Haus vertreten.
Praktisch. Doch eigentlich. Und im Kern steht das auch schon. Im kommunistischen Manifest.
Diese prominenten Figuren, da wundert mich überhaupt nichts. Aber was mich ja so schon überrascht hat, ist, dass diese Files auch die Namen von bestimmten Wissenschaftlern, also auch von kritischen Wissenschaftlern enthalten. Und dass man da also offensichtlich auch versucht hat, an diese Leute heranzukommen. Da gibt es zum Beispiel eine Physikerin namens Sabine Hossenfelder. Die hat einen YouTube-Kanal mit 1,7 oder 1,8 Millionen Followern. Die spricht sehr viel über Quantenphysik und macht also sehr relativ hochwertige Beiträge. Und die hat jetzt gerade ein Video veröffentlicht, dass sie auch in diesen Epstein-Akten vorkommt, dass sie zwar nie direkten Kontakt gehabt hat, aber dass die Leute versucht haben, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Also ich finde interessant, dass man da sieht, dass die also an allem, was in der Wissenschaft wirklich für die Zukunft interessant sein könnte, dass die da schon versuchen, sich einzuklinken, um diese Leute schon gleich von Anfang an zu begleiten und sie möglicherweise sich selbst gefügig zu machen. Also die Wissenschaft spielt in unserer Zeit ja eine völlig andere Rolle als noch vor 100 oder 200 Jahren. Also vor 100, 200 Jahren, da haben sich Leute in ihre Labors verzogen, haben da irgendwelche Versuche gemacht, dann Entdeckungen gemacht. Das ist heute gar nicht mehr möglich im Zeitalter dieser Technologie. Heute ist das Ganze beherrscht vom großen Geld und wenn jemand eine Entdeckung macht, dann wird er sofort vom großen Geld aufgekauft und um diese Person dann auch noch gefügig zu machen, wird mal ganz kurz das ganze Privatleben durchleuchtet und da werden die ganzen Leichen im Keller mal erstmal katalogisiert und dann wird dieser Mensch dann eben auf Linie gebracht, wenn er dann tatsächlich nicht auf Linie bleiben sollte.
Hallo! Ich sehe aus wie ein Schaf, bin aber ein Reptil und habe Akten.
Wir haben ja bisher keine Konsequenzen gesehen, außer dass also Ghislaine Maxwell da angeblich in einem Gefängnis sitzt, was man ja auch nicht genau weiß. Und dass Epstein da sich das Leben genommen hat, was man ja auch nicht genau weiß. Also man weiß ja überhaupt nichts über die ganzen Hintergründe. Also und bestraft worden ist bis heute kein einziger. Interessant ist aber, dass sowieso große Leute heute völlig straffrei ausgehen. Also Bill Gates zum Beispiel müsste seit Jahren hinter Schloss und Riegel sitzen, alleine schon wegen der Verbrechen, die er gegen Kinder und Frauen in Afrika und in Asien begangen hat, wo er Impfstoffe hat testen lassen, ohne dass die Leute darüber informiert wurden. Also für mich gehört so jemand hinter Schloss und Riegel und zwar lebenslang. Aber die Öffentlichkeit wird eben auch daran gewöhnt, dass die Großen und die Mächtigen sich alles erlauben dürfen.
Und wieder ahnen wir, die könnten alle unter einer Decke stecken.
Hey, komm unter meine Decke.
Nun mit Schlager Gunter Gabriel. Vielleicht aber auch schon unter der Decke. Ernst Wolfens Feindbild China.
Dem einzelnen Bürger soll so ein Gefühl der Ohnmacht gegeben werden. Also man sieht dann immer diese Ultrareichen da, die in ihren Jets durch die Gegend fliegen, die dann irgendwelche auf irgendwelchen Lolita-Expressen auf Inseln gebracht werden, wo sie dann mit Jugendlichen da Sex haben. Also das ist eine Welt, die ist so völlig entrückt und die ist gleichzeitig auch so schändlich und so widerwärtig. Aber gleichzeitig wird dem normalen Bürger das Gefühl gegeben, diese Leute machen das eben, wir können nichts dagegen tun. Das wird auch so weitergehen, keiner von denen wird jemals bestraft. Und der Effekt ist natürlich, dass der kleine Mann sich völlig ohnmächtig fühlt und genau weiß auch, ich habe da überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Mein Leben sieht ganz anders aus, also ich muss von morgens bis abends arbeiten, um zu überleben. Bin auch noch schwer gefährdet in meinem Job, deswegen, weil die KI so schnell voranschreitet. Aber die Leute, die KI entwickeln, die machen unsägliche Kohle und führen dieses absolute Luxusleben und gleichzeitig auch so ein absolutes Lotterleben da. Also das Wichtige ist eben, den Leuten das Gefühl zu geben, ihr könnt sowieso nichts machen. Und ich denke, die Antwort darauf wird irgendwann sein, dass man den Leuten sagt, wisst ihr was, diese ganze Klasse ist so verkommen, wie wäre es denn, wenn wir diese ganze Klasse absetzen und durch die künstliche Intelligenz ergänzen? Also ich denke, ersetzen. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger das Ziel. Da kann man nachlesen bei einem Mann, der heißt Curtis Yarvin, das ist so der Oberideologe im Silicon Valley. Dem schwebt eine Welt vor, in der tatsächlich die Politik keine Rolle mehr spielt, in der die künstliche Intelligenz übernimmt, in der wir dann so monarchistische Strukturen haben, allerdings ohne Monarchen. Die werden ja im Moment auch ins Visier genommen, dafür mit der künstlichen Intelligenz an der Spitze.
Regieren mit Umfragen, vielleicht ein Weg, ich vermag auch keine wirkliche Antwort mehr zu geben. Durchaus ans Herz geht aber am Ende eine persönliche Einschätzung des Ernst Wolf, die mich dann eigentlich auch bewog, dieses Dossier zu machen.
Wenn ich bedenke, dass ich aufgewachsen bin in einer Welt, also ich habe damals in meiner Kindheit keine Bettler gesehen, jedenfalls hier in Deutschland, nicht auf der Straße. Ich habe keine Leute gesehen, die in Schlafsäcken da irgendwo unter Brücken übernachtet haben und das bei Minustemperaturen, was hier in Berlin jetzt völlig gang und gäbe ist. Also wenn ich bedenke, die Welt, in der meine Enkelin hier aufwächst und was die alles so zu sehen bekommt, die muss dazu führen, dass die irgendwie sagt, also das ist eben so die Welt, da muss ich mit leben. Und das ist natürlich eine grauenvolle Einstellung, weil also dieser natürliche Protest, der sich in einem regt, dass man sagt, also ein Mensch darf nicht so leben, kein Mensch darf hinnehmen, dass andere Menschen so leben, der wird bei den Kindern dann ausradiert und das ganz willentlich und wissentlich.
Wenn ich nun sage, das Leben war schon immer eines der schwersten, würde euch das trösten? Ernst Wolf, Chrissy Rieger, das Dossier. Fastnacht 2026, Fastnacht 1973, Johnny Buchhardt zu Köln, Onkel von Ben und Merit Becker, bekannt für seinen Spaß mit Gin und den hier.
Ziegezange, Ziegezange! Hip, hip! Hip, hip. Sieg. Das darf doch nicht wahr sein. Was? So viele alte Kameraden heute Abend hier.
Und heute die Enkel.
Im Grunde müssen wir die Russen so niederkämpfen, wie das mal mit der Sowjetunion gelungen ist. Technologisch, politisch. Aber ist ein bisschen Hase- und Igel-Spiel gerade, ne?
Sigmar Gabriel von der SPD.
Das ist richtig.
Der die Interessen der deutschen Arbeiterschaft in den Aufsichtsräten von ThyssenKrupp, Rheinmetall oder gleich direkt in der Atlantikbrücke vertrat oder vertritt. Oder Kiesewetters Roderich.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Mit Aussagen, die vor 35 Jahren nicht mal im Hinterzimmer von Franz Schönhuber getätigt werden hätten können.
Auch nicht alles schlecht beim Führer.
Aber die Räume öffnen sich seit langem. Danke Bundespräsident AD Joachim Gauck. Und so haben wir doch alle versammelt zur Fastnacht 2026.
Es scheint, als würde die Brandmauer gegen die AfD Risse bekommen.
Danke, liebe Svetlana, lieben Braunstes in anderen Farben aus. Für alle Narren nochmal. Und solange Egon Krenz noch unter uns weilt, die kleine geschichtliche Erkenntnis.
Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen.
Auch wenn es vielen in Deutschland nicht begreiflich ist, die Opfer haben das nicht vergessen. Wie können die nur? Vertreter Moskaus, Kiews und Washingtons werden in Genf unter anderem die territoriale Frage in Sachen Ukraine besprechen. Wladimir Medinsky leitet die russische Delegation. Kreml-Sprecher Pjaskow erklärte sich. Justin Bronk, britischer Luftwaffenexperte, erklärt in Business Insider, Springer Verlag, Russlands Luftverteidigung könnte für NATO-Luftstreitkräfte eine größere Herausforderung darstellen als vor der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Februar 2022. Bronk arbeitet für das Royal United Services Institute, ein britischer Think Tank für Verteidigung. Russland verfügt nicht nur über ein großes Arsenal an Luftverteidigungssystemen, produziert regelmäßig nach. Auch habe sich Fähigkeit durch Kampferfahrungen verbessert. Die NATO könne Schwierigkeiten bekommen, die russische Luftverteidigung zu überwinden, Lufthoheit zu erlangen. Grundvoraussetzung, ich habe es hier oft gesagt in der Audiodatei, um in einem Konflikt siegreich zu sein. Und weil man eben nie versucht hat, die Lufthoheit in der Ukraine zu erreichen, will man das dort offensichtlich auch nicht, sondern nur zerstören und töten. Oder eben Ausbilder heranzüchten. Die Bundeswehr möchte Ukrainer demnächst für die Drohnenausbildung nach Deutschland holen. Russia Today berichtet, nimmt Bezug auf einen Vorfall im Jahr 2024. Da waren schon mal Ukrainer in Deutschland. Hier gab es Probleme wegen des offenen Zeigens von rechtsextremistischen Symbolen. Die Soldaten mussten zurückgeschickt werden. Das Ganze ergab sich auf eine kleine Anfrage der AfD, die sich wohl gegen diese Symbole richtete, die uns als rechtsextrem erklärten, wirkten gegen die eigenen Symbole. Sehr interessant. Russlands stellvertretender Außenminister erklärt sich bereit für Gespräche über eine mögliche externe Regierung der Ukraine, die gewählt werden könnte. Taktische westliche Spiele. Kommentierend würde ich abraten. Im Spiegel erfreuen der Generalinspektor der Bundeswehr Carsten Breuer und Richard Knighton, Chef des britischen Generalstabs, mit einem offenen Brief. Dieser lobt die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, formuliert Russland offen als Gegner, möchte Krieg gewinnen. Auch Österreich möchte mehr Schulden für Aufrüstung machen, berichtet der ORF. In der Ukraine läuft weiter Zwangsmobilisierung. In Dnipropetrovsk gab es Eskalationen mit Tränengas. Das regionale Einberufungszentrum in Odessa gab an, Mitarbeiter hätten Körperverletzungen unterschiedlichen Schweregrades erlitten. Videos im Netz gibt es reichlich. Der weißrussische Präsident Lukaschenko traf sich mit Sergei Glasjew, Staatssekretär des Unionsstaates. Er warb für Trumps Friedensrat, möchte dort auf Präsidentenebene vertreten sein, ließ auch protokollieren, es gibt keine Kraft, die Weißrussland und Russland voneinander trennen könnte.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Von keiner faschistischen Reaktion trennbar in der kleinen Audiodatei am 17. Februar 2026, einem Dienstag. Meine Wenigkeit und Svetlana, der ich natürlich wieder danke, an diesem Fastnachtsdienstag. Und auch in Russland wird gefeiert. In Russland heißt das Maslenitsa, Butterwoche. Woche vor Beginn der orthodoxen Fastenzeit. Maslo, Butter, man haut nochmal richtig rein, isst Blini, Pfannkuchen, Straßenumzüge gibt es auch. Da ist so eine Puppe, die dann am Ende auch verbrannt wird. In der Sowjetzeit gab es das weniger, da hatte man Lenin. Aber nun feiern sie fröhlich.
Der marxistisch-leninistische.
Ja, liebe Svetlana, für den Frieden wären andere Traditionen vielleicht erhaltenswerter geblieben. China wird ab 1. Mai Einfuhrzölle für afrikanische Länder abschaffen. Zweite Runde indirekte Atomgespräche mit dem Iran. Außenminister Araghchi traf sich mit dem Chef Rafael Grossi von der Internationalen Atomenergiebehörde. Der Pentagon mobilisiert Kräfte für eine mögliche dauerhafte Operation gegen das Land. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Nach Deutschland, die Tagesschau zeigt Bilder vom Karneval mit Plakaten wie "Meine Welt ist bunt gegen Nazis, Demokratie". Ich ergänze unsere Demokratie. Ein Karneval, der sich den Slogans der Hauptnachrichtensendung unterwirft, hat seine eigene Bedeutung ad absurdum geführt. Ich erinnere, selbst in der DDR war Karneval ein Ventil gegen die da oben. Mehr Gewalt in Zügen und an Bahnhöfen. 5600 Gewaltdelikte an der Zahl, Bericht Tagesschau. Und die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin verzögert sich. Rund Witterung. Da ist wohl was wie Winter. In Berlin gab es am Wochenende wieder einige Stromausfälle. Über 700 Haushalte waren betroffen. Und in Sachen Gasvorräte bleibt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche gelassen. Handelsblatt berichtet. Wir bleiben auch gelassen, werden erst unruhig, wenn sich Sarah Connor meldet. Liebe Freunde, der US-amerikanischen Filmindustrie im Alter von 95 Jahren ist Robert Duvall verstorben. Noch ein bisschen Schnee in Deutschland, zum Wochenende freundlicher. Es soll deutlich milder werden, auch im Norden und Osten. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.